take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Kleines Tennis, der Tennis-Podcast.
Vielen Dank.
Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 20. Wir nehmen auf am 24.07.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Sven, den ich ganz herzlich begrüße.
Hallo Stefan.
Ja, die Hörerinnen und Hörer wissen nicht, dass wir bereits das zweite Mal versuchen aufzunehmen. Hoffentlich klappt es diesmal und hoffentlich ja, gibt es keine technischen Probleme, die wir gerade auch schon hatten. Und ehe ich das jetzt hier heraufbeschwöre, fangen wir einfach mal fröhlich und munter an, wie man es ja hier immer macht. Es ist Zeit, dass du erstmal dein Spielerprofil vorstellst. Deswegen, ja, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du unterwegs und was ist deine aktuelle Leistungsklasse?
Ja, ich spiele für den Tennisclub St. Arnual. Das ist ein Stadtteilclub in Saarbrücken. Und ich spiele in den Altersklassen Herren, also aktive und auch bei den Herren 30. Ich bin 34 Jahre alt, finde deswegen, dass die beiden Altersklassen ganz gut passen und auch miteinander harmonieren. Und meine aktuelle Leistungsklasse ist 16.
Ja, da hast du tatsächlich sogar eine neue Leistungsklasse hier besetzt, die wir bisher noch nicht hatten. Das freut mich dann, nämlich eine weitere Lücke geschlossen wird. Und ja, du hast es gerade schon verraten, wo wir uns befinden, denn beim TC St. Arnual, da wissen die meisten wahrscheinlich nicht, wo das ist. Und ja, es ist im Saarland und ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben im Saarland, bin da auch noch nie durchgefahren. Deswegen musst du mir jetzt mal so, wenn ich Tourist wäre, sagen, warum ich vielleicht doch mal vorbeikommen sollte. Gerade in den aktuellen Zeiten ist der Urlaub in Deutschland irgendwie angesagt. Warum sollte ich denn mal nach Saarbrücken kommen?
Also ich glaube, dass eine Reise erstmal ganz gut ist, weil wir oft schönes Wetter haben. Wenn du das mit Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen etc. vergleichst, haben wir, glaube ich, immer so 3-4 Grad mehr, fast so wie in Freiburg. Das ist ja mal die Schönwetterzone in Deutschland, der Schwarzwald. Und wir haben eine sehr schöne Lebenskultur, Lebensart hier geprägt von der französischen Nachbarschaft. Ich selbst wohne 5 Minuten von der Grenze Frankreichs entfernt und man nimmt die Grenze aber kaum mehr wahr. Also jetzt, wenn die Grenze wieder passierbar ist, was sie seit einigen Wochen ist. Franzosen fahren nach Deutschland, gehen hier in die Stadt. Wir Deutschen fahren teilweise nach Frankreich in die Supermärkte. Und deswegen ist das geprägt vom auch französischen Lebensstil. Die Leute gehen gerne essen, trinken draußen mit Freunden was. Und das ist ganz schön hier.
Habt ihr denn dann auch bei euch im Verein französische Spieler?
Ja, haben wir. Wir haben vor 10 Tagen bei einem Spiel unserer Herrenmannschaft waren die Nummern 1 bis 3 waren Franzosen. Das sind immer welche, die auch sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Also die Franzosen sprechen in der Regel besser Deutsch hier in der Grenzregion als wir Deutschen Französisch. Und die sind voll bei uns integriert. Also wir haben eine Partnerschaft mit einem französischen Tennisverein, dem TC Bären. Wir nutzen im Winter auch deren Halle. Wir haben keine eigene Halle. Das ist von unserem Club etwa 15 bis 20 Minuten entfernt. Und da hat sich auch ergeben, dass einige deutsche Spieler von uns in der französischen Punktspielrunde mitspielen im Winter und noch mehr Franzosen bei uns in Deutschland in den Mannschaften aushelfen und mitspielen.
Bevor wir dann auch noch ein bisschen konkreter auf den Verein bei euch eingehen, hast du denn da Einblicke, wie das System für französische Hobbyspieler funktioniert? Also ist das mit dem Deutschen zu vergleichen oder ist das zu weit weg von dir und du bekommst davon gar nicht so viel mit?
Es gibt dort auch so ein, ich glaube, das nennt sich da Klassement. Also das, was bei uns die LK ist, ist dort das Klassement. Und auch da kann man sich hochspielen und hocharbeiten. Das ist aber nicht wie bei uns mit LK 23 bis LK 1, sondern dort haben die dann Namen wie 30-1, 30-2, 15-2. So ganz im Detail kenne ich mich damit auch nicht aus. Aber ich habe einige Mannschaftskollegen, die dort seit ein paar Jahren auch mitspielen und sich verbessert haben.
Und die sich dann auch quasi in beiden Ländern verbessern, also in Deutschland und Frankreich probieren die quasi ihre Leistungsstärke in irgendeiner Form abzubilden oder gleichzuhalten oder gibt es Leute, die sich dann auf ein Land dann doch spezialisieren?
Aus unserem Club gibt es ein ich würde sagen, 3, 4, die auch in Frankreich mitspielen. Ob das persönliche Ziel jetzt wirklich das ist, seine eigene Leistungsklasse zu verbessern, weiß ich nicht. Ich glaube, die wissen es sehr zu schätzen, auch mit den französischen Kollegen dort zu spielen und haben einfach Spaß am Tennis. Und ich glaube, das steht da im Vordergrund. Und ich glaube, bei unseren LKs, also der stärkste von uns, der dort mitspielt, hat LK 15. Und ich glaube, in der LK-Szene ist es dann nicht so, dass die LK alles zählt. Ich glaube, da geht es mehr um Spiel und Spaß und Freude am Tennis.
Und halt auch den Wettbewerb, den man ja in Deutschland, wenn man jetzt auch nur auf die Punkt- oder Medenspiele abzielt, auch gar nicht so oft irgendwie haben kann. Also da hat man ja wahrscheinlich dann auch, die Leute haben dann mehr Mannschaftsspiele drüben oder gehen die auch zu Turnieren rüber?
Die spielen, wenn ich richtig informiert bin, nur Mannschaftsspiele. Aber dadurch haben die dann auch mal 3, 4 Spiele mehr, insbesondere in der Wintersaison, wo die Anzahl der Spiele ja sowieso etwas begrenzt ist, ist das für einige ganz nett. Kommt aber auch zu Fällen, dass man samstags, also wir haben hier oft mit unseren Mannschaften samstags abends die Winterrundenspiele. Es geht dann so um 17 Uhr los, teilweise um 18 Uhr. Und es kann passieren, dass das letzte Doppel um 11 abends endet in der Halle. Und wir hatten auch schon welche dabei, die dann am nächsten Morgen um 9 oder 10 Uhr in Frankreich, 40 Kilometer hinter der Grenze, schon das französische Meisterschaftsspiel wieder hatten.
Wahnsinn. Habt ihr denn dann auch sowas wie Freundschaftsspiele mit denen, dass man irgendwie auch da auf der Ebene einen regen Austausch hat, dass man sich dann auch mal irgendwie so trifft, oder ist das eher nicht der Fall?
Das ist eher nicht der Fall, weil die Kollegen einfach eher bei uns wirklich integriert sind. Und wir haben eben welche, die bei uns zum Training kommen, zum Spielen kommen, mit denen wir uns so auch zum Spielen verabreden. Wir haben bei uns intern eine Clubrangliste, an der sich auch die französischen Spieler teilweise beteiligen. Insofern keine Freundschaftsspiele, sondern eher, ja, wir versuchen, jeden da voll zu integrieren. Und da machen wir auch bei den Kollegen natürlich keine Ausnahme.
Okay, das ist cool. Also quasi gelebter Austausch, dann auch quasi interkulturell. Und das ist dann einer der Vorteile, wenn man in einer grenznahen Region wohnt und Tennis spielt.
Ja.
Du hast gerade schon diese interne Rangliste angesprochen. Die habe ich auch auf eurer Website gefunden. Magst du dazu ein bisschen was erzählen, was da irgendwie der Hintergedanke vielleicht ist und auch wieder der Modus ist, wie ihr da wen irgendwie ermittelt und ob es am Ende vielleicht auch einen Preis gibt für jemanden, der dann am Ende der Saison ganz oben steht?
Ja, wir haben im vergangenen Jahr, also 2019, das erstmals seit einigen Jahren wieder ins Leben gerufen. Das hat unser Sportwart und Finanzwart Thorsten sich so ausgedacht. Und der Modus ist wie folgt. Also machen wir das nur für die Herren. Wir haben in diesem Jahr, glaube ich, 24, 25 Starter gehabt, haben die Gruppen, die Vorrundengruppen wirklich ausgelost. Es sind 6 Gruppen, a 4 Spieler in der Regel zustande gekommen. Jeder spielt gegen jeden in der Gruppe und haben ungefähr 30 Tage Zeit gegeben, um die Spieler zu absolvieren. Und anschließend sind alle Erstplatzierten dieser Gruppe kommen in eine, ja, ich nenne es jetzt mal Zwischenrunde, sodass da die Stärksten aufeinandertreffen, alle Gruppen Zweiten aufeinandertreffen, alle Gruppen Dritten aufeinandertreffen. Dort hat man dann jeder 5 Spieler, auch dort im Modus jeder gegen jeden. Und am Ende reihen sich dann die Spieler ein in unsere Rangliste in einer Pyramidenform, sodass der Gewinner der ersten Gruppe dann natürlich der erste ist und der Gewinner der zweiten Gruppe ist dann die Nummer 7. Und so haben wir dann ein Ranking von 1 bis 24 in dem Fall. Und dann kann man sich gegenseitig fordern, um eben in der Rangliste nach oben zu klettern. Haben wir dafür letztes Jahr einen Preis vergeben? Ich glaube nicht. Und warum machen wir das? In erster Linie, um unseren Spielern zu ermöglichen, auch mal neue Spielpartner zu finden, weil vielleicht kennst du das auch aus deinem Verein. Oft ist es so, dass man immer mit den gleichen spielt und vor allem vielleicht auch eher so in der gleichen Altersklasse bleibt. Und wir haben keine unterschiedlichen Altersklassen gemacht und dann kommt es vor, dass jemand mit Mitte 30 auch mal gegen einen spielt. Letztes Jahr war der älteste Teilnehmer, glaube ich, 80 oder 81. Und ich kann sagen, dass in dem Fall sogar der 81-Jährige gewonnen hat. Das war ganz cool.
Ja, das ist eine ganz, ganz plausible Idee. Gerade diese Durchmischung und dass man halt immer nicht nur mit denselben spielt, das ist durchaus gut. Also du hast von 24 Leuten geredet. War das so die Maximalzahl oder also musstet ihr das begrenzen oder musstet ihr Leute am Ende überreden oder hätten eigentlich auch noch mehr mitgemacht und ihr musstet aus Kapazitätsgründen sagen, nee, wir schaffen das uns zeitlich nicht?
Nee, weder noch. Also es gibt ja auch einige Spieler, die denen vielleicht dann so eine Rangliste, vielleicht für die so ein bisschen eine Pflicht ist, also dass er dann auch alle Spiele macht und vorher sich einfach nicht sicher ist, ob er die Kapazitäten hat. Gibt ja auch der ein oder andere, der noch eine Trainerstunde nimmt, jemand, der auch vielleicht Training gibt und für den das dann zu viel gewesen wäre. Also wir hätten auch 30, 35 Teilnehmer aufgenommen, sind aber froh, dass eben 24 mitmachen und da auch ganz motiviert zur Sache gehen.
Und ich muss jetzt nochmal fragen, ist das quasi die Idee so, jedes Jahr neu wird erstmal diese Gruppenphase gemacht und dann kommt die Pyramide oder ist die Pyramide jetzt quasi fest und man kann sich Jahr für Jahr weiter herausfordern?
Ich glaube, da kann man beide Modelle machen. Ich hätte es auch ganz charmant gefunden, wenn man vielleicht die Pyramide dann überwintern lässt. Also wir haben auch im Winter uns dann teilweise gegenseitig gefordert, wobei diejenigen, die dann eben in der Halle nicht ganz so präsent sind, dann eben nicht wirklich spielen konnten oder nur mal für ein Spiel in die Halle gegangen sind. Das war dann nicht ganz so perfekt und haben in diesem Jahr mit einer neuen Runde gestartet. Man könnte diese Rangliste auch über mehrere Jahre natürlich fortsetzen, sodass dann jemand, der neu in das Ranking aufgenommen will, in die Rangliste aufgenommen werden will, bei Position 24 startet und die Chance hat, sich hochzuspielen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man jederzeit immer so den stärksten Spieler oder die stärkste Spielerin im Verein auch sichtbar hat. Wir haben uns bisher dagegen entschieden, aber ich finde, beide Modelle haben Charme.
Und die Idee, die habt ihr irgendwo geklaut oder gab es die vorher schon mal? Also das ist wahrscheinlich ein bekanntes Modell, aber gibt es da konkreten Anlass, wie ihr darauf jetzt aktuell, also wo ihr das hergeholt habt?
Nee, da müsste ich meinen Kollegen Thorsten fragen. Ich glaube, der hat sowas Ähnliches schon mal in seinem früheren Verein durchgeführt. Ob es der gleiche Modus war, weiß ich nicht. Aber da ist unser Kollege Thorsten ziemlich kreativ und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Ja, ich glaube, ich könnte ja was auch mitnehmen für meinen Verein, da ich ja jetzt auch demnächst wahrscheinlich auch offiziell in den Vorstand gewählt werden kann. Ist das eine Idee, die ich vielleicht ganz nett finde und ich dann vielleicht auch von Saarbrücken aus nach Hilden bringe, da wo ich Tennis spiele? Weil irgendwie ist es ganz charmant, die Idee, dass diesen Austausch ein bisschen mehr zu fördern, damit man halt nicht immer nur mit denselben spielt und auch vielleicht neuen Leuten auch einfacher ermöglicht, vielleicht Leute zu finden, die ja zu einem Spiel technisch passen.
Ja.
So hat sich das hier schon wieder quasi so am Anfang bereits gelohnt, mit dir zu reden. Aber ja, erzähl mir mal noch ein bisschen mehr zu deinem Verein. Und zwar muss man natürlich noch wissen, wie viele Plätze ihr habt. Ich meine, Halle hast du schon erzählt, das müsst ihr euch teilen. Wie viele, ich gehe mal davon aus, Sandplätze habt ihr denn bei euch im Verein?
Wir haben 6 Sandplätze, die sind alle der Reihe nach wie an der Schnur gezogen und haben im Moment 165 Mitglieder, müssten es aktuell in der Live-Statistik sein, und haben im Moment auch noch ein bisschen Kapazitäten frei. Also es kommt selten vor, dass alle Plätze gleichzeitig belegt sind. Das wird jetzt etwas häufiger, so in den Stoßzeiten, an Wochentagen zwischen 17 und 19 Uhr. Aber grundsätzlich, wenn jemand dazukommt, hat er auch noch genug Möglichkeiten, die Plätze zu nutzen.
Weißt du, wieso die Mitgliederzahlenentwicklung bei euch war? Also war es auch schon mal deutlich mehr oder deutlich weniger?
Ja, das war so ein bisschen auch der typische Tennisverein-Verlauf. Also unser Club wurde Ende der 70er Jahre gegründet, genauer gesagt 1977. Und der Club hat relativ schnell einen Boom erlebt. Es waren viele Mitglieder dabei, den Club wirklich mit aufzubauen, haben geholfen, das Clubheim zu bauen, sind teilweise schon in den Verein eingetreten, bevor die Plätze fertig waren. Das war ganz kurios, das habe ich mir mal erklären lassen. Und das Mitgliederwachstum ging dann ziemlich schnell und binnen weniger Jahre lag der Club bei 350 Mitgliedern. Es gab einen Anmeldestopp wegen Vollauslastung. Und dann hat so nach einigen Jahren, in denen das so konstant lief, der Abwärtstrend langsam eingesetzt, Mitglieder gingen verloren, Tennis war nicht mehr so richtig in, man kennt die Sachen, dann werden oft Boris Becker und Steffi Graf bemüht als Gründe, nachdem die aufgehört haben, dass es noch ein bisschen schwächer wurde und dann hatte der Verein irgendwann nur noch so etwas, so um die 100 Mitglieder, also von 350 zurück auf 100 und jetzt haben wir es in den vergangenen Jahren geschafft, wieder die 165 zu erreichen.
Und wie ist das passiert, wie habt ihr das hinbekommen?
Also wir haben 2017, 2018 wirklich den Generationenwechsel im Verein eingeleitet. Also ich bin seit 2018 selbst der Vorsitzende unseres Vereins. Unser ehemaliger Vorstand war einige Jahre im Amt und er war sich irgendwie auch einig, dass da mal eine Veränderung her muss, dass man ein paar neue Ideen für den Verein braucht. Und ich glaube, wenn man 10, 15 Jahre so eine Rolle ausübt, dass dann auch irgendwann manchmal vielleicht an den Punkt kommt, wo man auch nicht mehr so richtig weiß, was man nochmal neu versuchen soll. Und es ging eigentlich los, dass der Verein ein Angebot des Saarländischen Tennisbundes und des Landessportverbandes wahrgenommen hat. Die sogenannte Vereinsberatung, da kam dann ein Referent, der speziell für das Thema beim Landessportverband arbeitet und einer der Vizepräsidenten des Tennisverbands, kam dann und haben mit dem Vorstand und einer Reihe interessierter Mitglieder überlegt, welche Projekte müsste man denn angehen, um zur Belebung nochmal beizutragen. Und unser erstes Projekt, das wir als, ich sage jetzt mal, junge Riege umgesetzt haben, war, dem Verein eine neue Website zu schenken. Und das war sicherlich einer auch der Schlüsselfaktoren, weil wir gut bei Google gefunden werden, weil wir regelmäßig neue Inhalte auf die Website bringen und da einfach wirklich einen guten ersten Anlaufpunkt allen Interessenten bieten. 2018 haben wir dann wirklich den Generationenwechsel perfekt gemacht und haben das auch formal besiegelt durch neue Vorstandswahlen. Und mittlerweile sind wir im Kreise der fünf ganz festen Vorstandsmitglieder, sind wir alles Spieler der Herren bis Herren 40 und haben damit einen vergleichsweise jungen Vorstand.
Ja, das definitiv. Du sagtest, Vereinsberatung, ist das eine Sache, die euer Verband immer noch anbietet? Also haben die damit auch flächendeckend positive Erfahrungen gemacht, wie bei euch? Oder war das so eine Sache, die hat man 1, 2, 3 Mal gemacht und dann ist das vielleicht auch eingeschlafen? Weil von sowas habe ich noch gar nicht irgendwie gehört. Und das hört sich ja nach einem ganz vernünftigen Tool an, wenn ein Verband sowas anbietet für seine Vereine.
Ob das immer noch der Fall ist, weiß ich gar nicht. Es wirkte aber nicht so, dass das jetzt nur für ein paar Monate oder sporadisch genutzt wurde, sondern das war wirklich ein Instrument, das aktiv angeboten wurde und dann eben auch unser Verein gerne angenommen hat. Wie das heute ist, kann ich mir nicht beantworten.
Und da hast du auch gerade schon angesprochen, das Thema Website, das ist ja sowieso eine Sache, wenn man sich mal umschaut. Es ist wirklich faszinierend, wie alt und wie schlecht manche Websites sind, oder?
Ja, das ist so. Und das macht natürlich, die Website hinterlässt einfach oft den ersten Eindruck. Wo finden denn Menschen ihren Tennisclub? Ich selbst hab mir damals, als ich neu nach Saarbrücken gezogen bin, war mein Hauptkriterium, der Verein soll möglichst in der Nähe sein. Das finde ich für einen Tennisverein immer wichtig, dass man nah dran ist, dass der Weg zum Training, zum Spielen nicht weit ist, dass man schnell wieder zu Hause ist. Und am Ende habe ich mich für den nächsten Club entschieden und das war die Zeit, als die Website wirklich noch nicht gut war. Da habe ich mir dann auch die Mühe gemacht, über dieses Nu-Liga-Portal zu gucken, welche Mannschaften gibt es, habe darüber den Mannschaftsführer angeschrieben, der Herrenmannschaft gefragt, lass uns doch mal spielen, wird gerne mal bei euch reinschnuppern, aber ich glaube, dieser Weg wäre dem einen oder anderen auch zu mühsam, deswegen braucht man diesen ersten Anlaufpunkt. Wir sind präsent bei Facebook, wir sind präsent im Internet und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, was noch hinzukommt natürlich als Verein, schnell zu reagieren. Also wenn dann die E-Mail reinkommt und ich habe Interesse und würde gerne mal gucken, dann wirklich schnell zu reagieren, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, telefonisch, sich mal auf der Anlage zu treffen, 1, 2 Mal zu schnuppern, ihm direkt auch mal einen Spielpartner an die Hand zu geben. Man weiß ja, wenn jemand wirklich Anfänger ist, wer könnte zu dem passen, wer schon ein bisschen leistungsstärker ist und vielleicht eine LK auch hat, dem mal das Pendant der LK zu bieten als Testspiel. Und so versuchen wir, die Leute dann schnell auch zu ködern und in den Club zu bekommen und so ein bisschen dieses Onboarding, würde man jetzt in der Wirtschaftssprache sagen, wenn es darum geht, irgendwelche neuen Mitarbeiter dann auch in die Firma zu integrieren. So versuchen wir das auch im Verein mit unseren neuen Mitgliedern.
Ja, da hast du ganz viele Punkte genannt, die auch bei mir tatsächlich so geschehen sind, als ich hier angefangen habe bei meinem Verein, den ich ja auch erst seit etwas mehr als einem Jahr quasi, wo ich Mitglied bin. Da war es halt genauso schnell reagiert, die Website war vernünftig und ich konnte mir das einfach mal anschauen und hatte auch gleich eine Ansprechperson. Also das sind, glaube ich, Sachen, das stimmt mich positiv, dass das auch der richtige Weg irgendwie ist und dass man das auch weiter verfolgen sollte. Wobei ich jetzt eine Frage hätte, du meintest zum Beispiel auf Facebook seid ihr präsent. Hast du denn ein Gefühl dafür, wie relevant Facebook noch ist für einen Tennisverein? Weil ich merke schon, auch allein von meiner privaten Nutzung, dass Facebook eigentlich an Bedeutung deutlich verloren hat. Also das gibt inzwischen andere soziale Netzwerke, die für mich deutlich relevanter sind und ich auch inzwischen so weit bin, dass ich, sagen wir mal, den Newsfeed doch sehr stark ignoriere. Und Facebook, auch wenn man sich so anguckt, was, sagen wir mal, bei also Klickzahlen angeht oder Like-Zahlen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass kleines Tennis nicht auf Facebook ist, weil einfach die Arbeit mit dem Ertrag irgendwie nicht im vernünftigen Verhältnis steht, zumindest vom Gefühl her. Wie ist es denn so von deinem Gefühl für euren Verein? Also bringt das wirklich noch einen Mehrwert? Ist dafür der Aufwand irgendwie gerechtfertigt oder überlässt du das sowieso eurem Pressewart, wenn ihr einen habt?
Also das mache ich selbst, weil ich selbst auch beruflich immer eher so im Bereich der Kommunikation zu Hause war. Ich finde den Aufwand nicht besonders groß. Also ein Foto zu posten, einen kurzen Text dazu, mal nach einem Medenspiel mal ein Teamfoto zu posten oder neue Angebote, wenn der Jugendtrainer nochmal 2, 3 im Alter von 4, 5 sucht für eine neue Trainingsgruppe, da haben wir wirklich schon dann auch konkreten Zulauf bekommen. Und man sieht das ja auch, wenn man einen Beitrag postet, welche Reichweite erzielt man. Und wenn man dann noch ein kleines Werbebudget drauf gibt, also vielleicht 5 Euro für einen Post, um den noch etwas mehr dann einfach Reichweite zu geben, dann hat man teilweise 50, 60 Aufrufe bei nicht beworbenen Posts und auch mal ein paar hundert, wenn man zum Saisonbeginn das neue Schnupperangebot veröffentlicht, dass es im ersten Jahr ein bisschen günstiger ist. Und da merkt man, dass doch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und ich halte das weiterhin für ein gutes Tool. Wir nutzen im Moment kein Instagram. Vielleicht bist du da eher zu Hause. Das wäre vielleicht nochmal ein weiterer Schritt. Aber du hast recht, es muss sich jemand kümmern und das sind halt einfach zusätzliche Aufgaben. Aber bisher fühlen wir uns ganz wohl mit dem Setup.
Nee, das ist ja auch gut. Ich habe jetzt schnell mal eure Seite hier aufgemacht mit 64 Likes, auch quasi ein Verein.
Das ist ein bisschen wenig.
Genau, der im unteren Bereich irgendwie anzusiedeln ist, aber das muss man immer in Relation, glaube ich, zu den Mitgliedern sehen, weil ich glaube, Mitglieder sind somit die Hauptadressaten bei solchen Sachen. Und wenn ich sehe, okay, hier gibt es auch dann entsprechend Likes, 9, 13, 5, das ist auch dann für das Verhältnis, es sehen ja mal ein paar mehr, du meintest ja gerade schon, natürlich sieht man die Statistiken als Administrator, dann scheint sich das bei euch auch tatsächlich zu lohnen, dass auch das ein Tool ist, was zumindest benutzt werden kann und sollte, weil es als Informationskanal dann auch seine Wirkung erzielt. Weil ja. Fatal ist es ja immer, man sieht das auch manchmal bei gewissen Vereinen, da hast du irgendwie vielleicht 150 Likes und wenn ein Bild gepostet wird, dann, also die Interaktionen sind sehr, sehr klein oder gering und das ist ja eine Sache, die dann vielleicht ein bisschen, wo dann das Ziel verfehlt wird, dass auch wirklich Leute darüber informiert werden und darauf hingewiesen werden. Aber vielleicht sollte ich mal das Thema Social Media in Tennisvereinen mir mal auf den Zettel schreiben, dass man da auch mal ein bisschen intensiver drüber redet, was da auch vielleicht der Best Practice oder wie man das auch nennen möchte ist, weil das ist, glaube ich, ein gar nicht so unspannendes Thema, hast du ja gerade schon angedeutet, auch als Eigenvermarktung, damit Leute auf einen aufmerksam werden, ist das ja nicht zu unterschätzen in der aktuellen Zeit.
Ja, das ist einfach eine zusätzliche Chance, auf den Verein aufmerksam zu machen und die Chance, neue Mitglieder auch für den Verein zu gewinnen. Und es ist eigentlich nur eine Chance. Man kann damit ja nichts verlieren.
Ja, ich meine, wir sind nicht relevant genug, dass wir irgendwelche Shitstorms auslösen können und uns Leute plötzlich sagen, ihr dürft nicht mehr zu dem Verein gehen.
Da müsste man schon viel falsch machen, ja.
Ganz genau. Ja, was gibt es denn noch zu eurem Verein zu sagen? Ja, vielleicht an mir fiel auf, ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe, nur Herrenmannschaften bei euch aktuell gemeldet oder habt ihr auch Damen- und Jugendmannschaften bei euch?
Nee, da sprichst du auch einen richtigen Punkt an. Als wir damals als neues Team 2018 angetreten sind, da haben wir auch gesagt, wir wollen wieder mehr Jugendliche aufs Vereinsgelände holen und wir wollen mehr Frauen auch wieder fürs Tennis gewinnen. Und haben dann 2018 auch die sogenannte Ladies Night gestartet. Da haben wir ein Tennistraining speziell für Frauen begonnen. Erst so als Schnuppertraining, um den einfach mal, um die mal ans Tennis heranzuführen. Da waren welche dabei, die wirklich noch nie vorher gespielt haben. Da waren welche dabei, die vor einigen Jahren schon mal gespielt haben. Und mittlerweile haben wir durch diese 2018 begonnene Maßnahme 10, 12 Mitgliederinnen auch im Verein integriert, haben mittlerweile 3 mehr oder weniger feste Trainingsgruppen, die sich wöchentlich treffen und spielen. Es hat noch nicht zu einer Mannschaft gereicht, weil da auch die ein oder andere Frau dabei ist, die im Schichtdienst arbeitet, im Krankenhaus beispielsweise. Und deswegen war da der Drang nach einer Mannschaft noch nicht so groß. Und bei den Jugendlichen war das ähnlich. Also in den letzten Jahren hatten wir auch kein Jugendtraining. Wir haben dann 2018 wieder begonnen, ein Schnuppertraining für Kinder anzubieten, einmal die Woche. Führte aber auch manchmal dazu, dass der Trainer da war, aber keine Jugendlichen. Also es war nicht so richtig gut. haben dann auch mit Flyern auf uns aufmerksam gemacht, haben die Sachen eben einfach weiter beworben und durchgehalten. Und letztes Jahr, 2019, hat sich dann die erste Trainingsgruppe formiert. Das waren 4 Jungs im Alter von damals zwischen 6 und 9. Und die haben auch überwintert in einer Tennishalle, waren also auch wirklich dann die ganze Zeit dabei. Und wenn du jetzt auf unsere Anlage schauen würdest, haben wir fast jeden Tag irgendeine jugendliche Trainingsgruppe da und sind wirklich von 0 auf, ich würde jetzt sagen, 15 bis 20 Kinder in den letzten 18 Monaten gekommen. Das ist eine ganz schöne Entwicklung und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann auch die erste Jugendmannschaft wieder haben. Zumal hinzukommt, dass wir als Herrenmannschaft auch für weiteren Nachwuchs gesorgt haben und irgendwie jedes Jahr nochmal 1, 2 Babys dazu bekommen in Summe, oder war auch ein Jahr mit 4 Babys dabei, und ich denke mal, wenn die alle in einem Alter von 3, 4, 5 sind, dann wird das nochmal weiter zunehmen.
Das ist doch gut, weil dann seid ihr auch für die Zukunft vernünftig aufgestellt und sorgt ein Teil sogar selbst dafür. Klasse. Dann, ja, 4, 5, 3, 4, 5, ja, da würde ich sagen Karrieremodus. Wie alt warst du denn, als du angefangen hast? Warst du auch mit 3 Jahren schon auf dem Tennisplatz?
Nee, das war ich sicherlich nicht. Ich habe angefangen, habe ich wirklich so typisch an der Hauswand im Garten und habe dann mit Tennisball und Schläger und der Hauswand so Matches nachgespielt. Also weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Und dann war Becker gegen Sampras und ich weiß gar nicht, ob ich es laut kommentiert habe, aber ich habe mich wirklich dann in solche Matches reingedacht, an der Hauswand gespielt. Relativ oft sind die Bälle auch mal zum Nachbarn geflogen. Dann, wenn sich's gelohnt hat und ein paar Bälle zusammengekommen sind, ist man dann zum Nachbarn in den Garten und hat freundlich gefragt, ob man die Bälle wieder einsammeln darf oder manchmal an die Küchenglasscheibe. Fand meine Mutter nicht immer ganz so toll, ist aber auch nie was kaputt gegangen. Insofern habe ich da wirklich gespielt und dann so ein bisschen mit Onkel, Cousin und Papa auf dem Schulgelände, wo wir irgendwie einen Schlüssel auch zur Sporthalle hatten und ein Netz aufbauen konnten. Und so richtig im Verein habe ich dann aber, glaube ich, erst so mit 11, 12 begonnen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
Bei welchem Verein hast du angefangen? Weißt du das noch?
Ja, klar. Das ist der TuS Aurich Ost, Turn- und Sportverein Aurich Ost, im Herzen Ostfrieslands gelegen, also so etwa 25 Kilometer von der ostfriesischen Nordseeküste entfernt. Damals mit Kunstrasenplätzen, also da waren wir auch wirklich ein Exot. Wir hatten keine Sandplätze, sondern Kunstrasenplätze mit so einem Quarzsand obendrauf. Man konnte sehr, sehr gut rutschen. Die Plätze waren relativ schnell, also eher ein Belag, den man aus Tennishallen auch kennt. Und hatten auch, glaube ich, manchmal ein bisschen Heimvorteil. Dafür waren wir auswärts natürlich im Nachteil, wenn wir gegen geübte Sandplatzspieler gespielt haben. Der Verein hat aber vor 2, 3 Jahren neue Sandplätze bekommen, eine sehr, sehr schöne Anlage. Also da sieht man mal, wie so eine Anlage heute aussieht, wenn man sie neu baut, wie schön da die automatische Beregnung funktioniert, die von zu Hause per App steuerbar ist, dass man einfach morgens, wenn man sieht, es wird ein warmer Tag, die Plätze mal richtig schön nass macht. Das ist dann schon luxuriös. Und letztes Jahr habe ich dann auch erstmals wieder mit einem alten Freund, mit dem ich damals so 14, 15, 16, 17, 18 ganz viel gespielt habe, auch wieder ein Match gemacht. Ich glaube, er hat im Champions Tiebreak gewonnen und jetzt im August bin ich wieder oben und da haben wir uns wieder für ein Match verabredet. Also Helge, wenn du es hörst, ich habe richtig Lust und mal gucken, wie es diesmal ausgeht.
Aber insgesamt kann ich dann ja daraus schließen, dass es deinem Ursprungsverein aktuell auch noch sehr, sehr gut geht, auch wenn du nicht mehr da bist.
Ja, ich glaube, dem geht es besser sogar als damals. Es liegt vermutlich nicht an mir, weil ich ja mit 19, 20 aufgehört habe und da sicherlich weder positiv noch negativ aufgefallen bin. Ja, dem Verein geht es wieder besser, auch mit einem sehr engagierten Vorstand, der extrem engagiert da auch für neue Mitglieder gesorgt hat, sehr viel Herzblut reinsteckt und da läuft vieles richtig, was ich so aus der Ferne mitbekomme.
Und das ist gerade schon angedeutet, bei dir kam irgendwann die obligatorische Pause mit 18, 19, die ganz viele schon gemacht haben.
Ja, die fiel gar nicht so lang aus. Also ich bin dann zum Studium gezogen, bin ich nach Offenbach bei Frankfurt, habe aber in Mannheim studiert, habe so ein duales Studium gemacht, wo ich viel zwischen dann eben Frankfurt und Mannheim hin und her gependelt bin und habe aber nach anderthalb Jahren etwa habe ich gemerkt, dass mir Tennis dann doch fehlt und habe für, ich glaube, 2 Jahre beim Offenbacher TC begonnen, habe auch sofort wieder Medenspiele mitgemacht. Ich würde sagen, für 2 Saisons war ich da aktiv.
Und das heißt, du hast auch schon quasi auch deine Medienspielerfahrung in der Jugend und dann vielleicht im jungen Erwachsenenalter auch schon beim TuS Aurich Ost gesammelt.
Ja, genau. Und da sind wir auch relativ schnell in den Herrenbereich reingewachsen. Ich würde sagen, mit 15 spätestens haben wir wirklich auch Herren gespielt, waren da auch fester Bestandteil der Mannschaft, weil es auch gar nicht so viele Herrenspieler gab. Und was immer ganz schön war, unser Trainer hat auch mitgespielt. Und unser Trainer war damals, ich würde sagen, so Ende 50. Wir waren wirklich Jugendliche. Und ich habe das immer total genossen mit meinem Trainer Uli, doppelt zu spielen, weil das so schön war. Der war dann nicht mehr der Schnellste und so, aber der hatte ein Händchen beim Volley und kam dann immer mit Surfen Volley vor und das war immer eine ganz coole Kombination und das habe ich sehr genossen.
Ja, und wie ich das sehe, du bist ja sowieso auch allgemein kein Mensch, der viele Turniere spielt, denn in jüngster Zeit eigentlich eher gar keine, sondern der Fokus scheint bei dir eher auf Mäden und Punktspiele zu liegen.
Ja, das ist richtig. Also ich habe vor 2 Jahren habe ich, glaube ich, mal ein Turnier gespielt, ein LK-Tagesturnier mit 2 Matches. Das war mit einem Tenniskollegen zusammen aus meinem Verein. Aber weil ich auch 2 Mannschaften spiele mit den Aktiven und den Herren 30, reicht mir das normalerweise aus. Jetzt in diesem besonderen Jahr durch die Corona-Krise findet nur die 2. Zeitschiene bei uns statt, also die Herren 30-Runde. Und es kann sein, dass ich im August nochmal an einem Turnier teilnehme, aber das ist noch nicht sicher.
Und dann ist bei dir wahrscheinlich auch eher im Fokus, ja, just for fun und nicht unbedingt, weil du, ja, Leistungsklasse können wir sowieso nicht verlieren, weil du dich einfach auch auf dem Platz wohlfühlst und so ein bisschen Wettbewerb haben möchtest.
Ja, also wettbewerbsorientiert bin ich schon. Also wenn ich auf dem Platz stehe, möchte ich normalerweise auch gewinnen. Es ist nicht so, dass es mir nachhängt, wenn ich dann verloren habe und noch irgendwie länger darüber nachdenke, warum das so war. Aber ich messe mich gerne. Ich bin auch keiner, der jetzt gerne einfach auf den Platz geht und eine Stunde Bälle spielt. Wir machen dann schon immer gerne Matches.
Ja, und da muss ich jetzt mal was ansprechen, was ich vielleicht hier investigativ recherchiert habe. Ich habe mir einfach nur Statistiken angeschaut. Kann es sein, dass du eine Tiebreak-Schwäche hast, zumindest wenn es kein Match-Tiebreak ist?
Ah, ich glaube sogar auch bei den Match-Tiebreaks. Ne? Ich glaube, bei den Tiebreaks bin ich sehr negativ, irgendwie 1-10 oder sowas, wenn ich das noch halbwegs im Kopf habe.
So ungefähr, ja, 1-9 habe ich hier stehen.
Ja, es ist irgendwie so, und das ist mir ehrlich gesagt nie so richtig aufgefallen. Also ich habe dann selbst irgendwann die Statistik gelesen und dachte, Mensch, da scheint eine Schwäche da zu sein. Aber ja, objektiv ist das so.
Aber du kannst es dir nicht erklären. Also, oder bist du besonders nervös, wenn es irgendwie darum geht, ja, wenn es eng wird und man da auf jeder Punkt entscheidend ist?
Vielleicht ist das so und das ist mir nie so richtig aufgefallen. Den letzten Tiebreak habe ich, glaube ich, sogar gewonnen. Vielleicht setze ich jetzt ja mal zu einer Serie an, die in die richtige Richtung geht.
Ja, ich habe letztens irgendwas gelesen. Es gibt die Spieler, die ja Matches nicht verlieren können, die ständig Matchbälle abwehren. Und es gibt die Leute, die auch Matches nicht zumachen können und ja ständig einen Matchball nicht verwandeln können. Wo würdest du dich denn da einsortieren, wenn überhaupt?
Dass ich Matches wirklich so aussichtslos gedreht habe, kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern. Jetzt im Winter hatte ich wieder so ein Spiel in der Winterhallenrunde, da habe ich gespielt, wie gesagt, ich bin 34 gegen einen, ich würde sagen, der war 15, 16, sein Trainer saß auch am Rand und ich habe relativ deutlich geführt, irgendwie 6-3, 4-1 und das Match habe ich noch abgegeben, letztlich dann im Champions Tiebreak und das war sehr enttäuschend und vielleicht eher dieses, dass man so ein Match dann nicht zumacht und den Gegner nochmal rankommen lässt, dass man es dann einfach nicht schafft, das, was man eigentlich spielen kann, 2 Sätze konstant durchzuspielen. Ich glaube, das ist wohl eine Schwäche.
Also da scheinen wir uns dann zu unterscheiden, weil die das vielleicht schon gehört haben, ich habe ja so einen Mini-Spin-Off-Podcast hier aufgenommen, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, wo ich von meinem ersten LK-Turnier erzähle und da habe ich doch einige Matchbälle abgewehrt, das eine eher aussichtslos, das andere sehr spektakulär, da empfehle ich mal reinzuhören, so ganz uneigennützig, aber das ist interessant zu sehen, wie die Psyche einen dann doch manchmal irgendwie ja grundlegend beeinflusst oder halt gewisse Sachen irgendwie ja anders machen lässt oder auch im Vergleich zu anderen Spielern. Kannst du mir zustimmen und ich nehme das einfach mal als Zustimmung.
Ich nehme das als Zustimmung und ich habe auch deine Eigenwerbung schon vorher gehört. Ich habe dein Solo-Podcast gehört zum LK-Turnier.
Das ist sehr lieb, danke. Also ich hoffe, du empfiehlst es mit dieser indirekten Ansage auch weiter.
Genau, mache ich.
Ja, nee, also ich habe sowieso also diesen Fokus so ein bisschen über das Mentale, das ist mir hier eh schon aufgefallen, dass das dann auch teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist, auch wie Leute ja mit gewissen Situationen klarkommen, wie manche davon befeuert werden oder weniger befeuert werden. Wie ist es denn bei dir mit einem Publikum? Also bist du jemand, der das gerne hat, wenn Leute mitzuschauen oder auch wenn dann ja bei Punktspielen irgendwie der Trainer mit auf der Bank sitzt und so ein bisschen Coaching geben kann? Oder ist das eine Sache, du willst eigentlich am liebsten in einem abgeschlossenen Raum gegen einen Gegner spielen und keine Einflüsse von außen haben?
Ich mag das schon gern, wenn dann auch ein bisschen Publikum da ist. Das ist natürlich bei den Ligen, in denen man zu Hause ist, dass da wirklich Zuschauer kommen, weil sie Tennis sehen wollen, ist eigentlich nicht der Fall. Es ist dann ja eher so, dass die eigene Mannschaft oder die Gastmannschaft vielleicht zu 8, zu 9 anreist, obwohl nur 6 gleichzeitig spielen. Und ich finde das immer schön, wenn dann, also wir bei unseren Heimspielen, wir fangen dann immer auf 6 Plätzen parallel auch an und es geht immer relativ fix. Und wenn das eigene Einzel dann so mit am längsten dauert, die anderen Matches sind rum und es ist vielleicht insgesamt auch eng und es kommen dann alle und gucken die entscheidenden Momente zu. Das motiviert mich eher, das macht mir Spaß. Einen Trainer haben wir nicht, der jetzt irgendwie dann eingreift oder vielleicht sich sogar auf die Bank setzt. Mir macht das Spaß, wenn dann ein bisschen mehr los ist und ein bisschen Publikum ist.
Wie weißt du spontan, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie da die konkrete Regel ist. Also dürften denn Mitspieler bei dir einer auf dem Platz, also auf der Bank Platz nehmen, um dich ja zu coachen oder wie ist das genau geregelt?
Das weiß ich nicht. Und wenn es jetzt der Gegner machen würde und der einfach nur mit seinem Mitspieler spricht, würde es mich auch nicht stören. Aber ich weiß es de facto nicht.
Aber daraus entnehme ich, dass bei dir in der Regel keiner auf der Bank sitzt, sondern du quasi auf dich alleine gestellt bist.
Ja, ja.
Ja, das ist ja wieder unklare Fähigkeiten beim Thema Regelkunde. Aber da muss man uns vielleicht dann noch mal jemanden einladen, der da irgendwie besser Bescheid weiß. Ja, super. Dann, wie ist es denn bisher gelaufen? Also Corona-bedingt war ja wahrscheinlich die Saison auch bei euch alles ein bisschen anders. Hast du denn jetzt schon ein paar Punktspiele bestritten und auch schon Punkte geholt oder kommt das erst noch?
Wir haben im Juni begonnen mit 2 Punktspielen, bevor hier die Sommerferien im Saarland eingesetzt haben. 2 Spiele der Herren 30, die habe ich beide gewonnen. Ich glaube, ein Gegner war sogar LK12, der aber jetzt gerade nicht so richtig im Schlag drin war, weil er auch kürzlich Nachwuchs bekommen hat. Das konnte ich dann nutzen. Er hat dann auch viele Fehler gemacht und das Match habe ich dann letztlich gewonnen. Und das zweite war gegen einen LK16, der eben die gleiche Stärke hat, dann wie ich sie habe. Und das konnte ich auch für mich entscheiden. Es war also ein guter Start in die neue Saison. Insgesamt haben wir als Mannschaft leider bisher beide Spiele verloren. Aber genauso wie man sich in der LK nicht verschlechtern kann, kann man auch als Mannschaft nicht auf- und nicht absteigen. Es ist also so ein Übergangsjahr. Und insofern sind das natürlich von der Stimmung her dann eher etwas ernstere Freundschaftsspiele. Aber so richtig ernst ist es auch nicht.
Denn um Aufstieg kann es ja offensichtlich dann jetzt auch nicht mehr bei euch gehen, weil nach 2 Niederlagen ist ja die Sache normalerweise auch durch.
Und ich glaube, man kann auch sportlich nicht aufsteigen. Also ich habe so verstanden, dass man weder ab- noch aufsteigen kann. Wenn das aber jemand besser weiß, dann freue ich mich natürlich trotzdem über eine Info.
Also ich vermute, das wird wahrscheinlich jeder Landesverband für sich irgendwie bestimmen können. Und ich habe auch jetzt schon irgendwo gehört oder auch gelesen, je nach Verband, wo ich mal geschaut habe, dass man aufsteigen kann, aber halt nicht absteigen kann, damit man überhaupt einen Anreiz quasi hat, dass die Leute auch wirklich dann ernsthaft spielen. Also das kann durchaus sein, aber das wird ja bei euch wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Nach 2 Niederlagen ist ja, wie gesagt, die Sache
in der Regel. Das wird eng. Das wird schwierig.
Da müsste schon eine ganze Menge zusammenkommen, dass da am Ende ganz.
Wir sind aber letztes Jahr aufgestiegen, sodass es für uns jetzt dann vermutlich eher um den Klassenerhalt gegangen wäre. Den versuchen wir natürlich auch noch sportlich hinzubekommen und noch 1-2 Spiele zu gewinnen. Aber ist dann vielleicht ganz gut, sich mal in der neuen, höheren Spielklasse sich zu akklimatisieren. In einem der beiden Spiele hatten wir auch einen Gegner dabei, der vor ein paar Jahren noch zweite Bundesliga Herren 30 gespielt hat. Vermutlich mit irgendwie einer LK von 3 oder sowas. Und war dann jetzt 3 Jahre raus und ist mit LK8 wieder eingestiegen und der steht dann auf dem Platz und macht halt einfach vieles richtig und da hat dann unser Kollege, der in 1 gespielt hat, auch keine Chance gehabt.
Wie bist du denn sonst so zufrieden mit deiner Leistung? Also was klappt denn gerade bei dir besonders gut, wo du sagst, ja, deswegen hast du auch deine 2 Spiele gewonnen? Oder was klappt auch vielleicht nicht so gut, wenn du mir das verraten möchtest und nicht Angst hast, dass deine...
Ja, meinst du, meine Gegner hören jetzt zu, meine zukünftigen Gegner? Ich glaube, man kann mein Spiel relativ schnell dekodieren. Es ist so, dass eigentlich sich da auch in den letzten 15 Jahren nicht viel verändert hat. Ich habe, glaube ich, meine letzte Trainerstunde im Studium, das war so ein Unisport in Mannheim, mit einem auch ja ziemlich coolen Tennistrainer von ich glaube sogar Grün-Weiß Mannheim, der Club, der auch schon in der Bundesliga mal den Titel geholt hat. Da war ich vielleicht 22, das war meine letzte Trainerstunde. Insofern hat sich nicht viel geändert. Meine Vorhand ist, glaube ich, ganz gut. Das führt aber auch dazu, dass ich versuche, möglichst viele Rückhandschläge zu umlaufen und alles mit der Vorhand zu spielen. Und wenn man dann an dem Tag nicht vielleicht nicht bei 100% Fitness ist, dann ist man dann doch einen Tick zu spät am Ball und schlägt dann doch ein bisschen mehr ins Aus oder ins Netz, als man sich wünscht. Von daher, mein Spiel ist ziemlich Vorhand dominiert und wenn die gut läuft, dann kann ich gewinnen und wenn die schlecht läuft, was zum Glück nicht ganz so oft vorkommt, dann wird es eng für mich.
Und bist du dabei dann mehr aggressiver auf dem Platz unterwegs oder jemand, der lieber die Bälle möglichst lang im Spiel hält, bis der Gegner den Fehler macht?
Nee, ich versuche schon dann der aktive Spieler zu sein und deswegen mache ich viele Punkte, also entweder als Punkt oder als Fehler. Deswegen schaue ich da ziemlich auf mich. Ich versuche immer die zweiten Aufschläge, die ja in unseren Spielklassen doch eher dann immer ein bisschen schwächer sind, dann sofort zu attackieren, auch nachzurücken. Also da setze ich dann immer auf Angriff.
Und hast dann so eine Art Lieblingsgegner-Typus, also gegen jemanden, gegen den du besonders gerne spielst, oder nimmst du eigentlich alles, was kommt?
Ich mag schon gerne gegen Leute spielen, die auch Tennis spielen, auch ein bisschen mutiger unterwegs sind und auch mal einen Fehler machen. Weil wenn man Leute hat, die einfach nur halten, lange Bälle spielen, hohe Bälle spielen, viel Spin spielen, dann ist man doch sehr in der Rolle, entweder die Punkte zu machen oder den Fehler zu begehen. Und ich habe schon gerne Spieler, die auch mitspielen und ein bisschen mehr Tempo bringen, dass man auch das Tempo des Gegners mal ein bisschen nutzen kann.
Verstehe. Ja, dann würde ich sagen, gibt es denn nochmal so historisch bei dir gesehen besonders schlimme Spiele, an die du dich sehr, sehr gut erinnern kannst, sei es irgendwie einer der knappesten Tiebreaks, die du je verloren hast und deswegen Match verloren hast oder ein Spiel, weswegen dann in Anführungsstrichen ihr abgestiegen seid, hast du irgendwie sowas in Erinnerung, wo du eigentlich noch heute schweißgebadet aufwachst, weil du denkst, mein Gott, wie schlecht ist das damals nur gelaufen oder kannst du sowas in der Regel komplett gut abhaken?
Das hake ich ziemlich gut ab. Ich habe früher auch Fußball gespielt. Da war das ein bisschen anders. Also ich war immer Torwart beim Fußball, habe also in der Jugend Tennis und Fußball parallel gespielt. Und da ist man natürlich dann eher mal der spielentscheidende Spieler, im Positiven wie im Negativen. Wenn man da einen Fehler macht und der Mannschaft den Sieg gekostet hat, eine Mannschaft, die dann 60, 80, 90 Minuten je nach Altersklasse gekämpft hat, das hängt einem dann ein bisschen mehr nach. Und man ist vor einem Spiel auch ein bisschen aufgeregter. Beim Tennis bin ich da sehr entspannt und habe diesen schlimmsten Moment nicht.
Das ist ja dann auch vielleicht was Gutes, wenn man das auch so gut abhaken kann. Weil bei mir, ich überlege, es gibt bei mir mindestens ein Spiel, wo ich mich vielleicht ein bisschen im Nachhinein noch ärgere, aber das habe ich, ist inzwischen auch lang genug her. Ich glaube, so nach 15 Jahren sind bei mir dann die Wunden auch verheilt.
Es hat ja aber lang genug gedauert dann.
Ja, ich darf es mir auch nicht zu sehr in Erinnerung zurückrufen. Ich glaube, dann könnte das alles wieder hochkommen.
Das ist es jetzt wahrscheinlich.
Ja, nee, ich habe die Vermutung, dass mein letztes Spiel, was ich am Wochenende hatte, dass das bei dem anderen genau solche Sachen auslösen könnte. So ein kleines Trauma. Das Gegenteil, gibt es da bei dir was, wo du sagst, das ist das Spiel deines Lebens gewesen, wo jemand mit dir das Tempo mitgegangen ist und man sich einen spektakulären Ballwechsel nach dem anderen geliefert hat und am Ende ja hast du auch spektakulär gewonnen. Also kannst du da was vorweisen, wo du so ein Spiel, was du gerne als Videoaufzeichnung hättest?
Manchmal denkt man das bei einem Ball, ja. Also wenn man dann selbst überrascht ist, dass doch mal eine Rückhand richtig gut kommt und dass man das Gefühl hat, das hätte auch mit der Kamera und einem Fernsehbildschirm gut ausgesehen. Das ist aber natürlich auch nicht ganz so oft der Fall. Zurückdenken tue ich ehrlich gesagt gern so an meine Jugendzeit. Da haben wir oft mit den Tenniskumpels mit im Alter von 14, 15, 16 Best-of-Five-Matches gespielt, so Grand-Slam-Manier und den fünften Satz ausgespielt und haben dann wirklich 4 Stunden in der Sonnenhitze auf dem Platz gestanden und der fünfte Satz ging dann irgendwie 15-13 aus. Und das sind so Matches, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere und auch an die Zeit. Also da heute spielt man dann doch eher, weil man auch nicht ganz so viel Zeit mehr hat und weiß nicht, 3-4 Stunden jetzt wirklich für ein Einzel. Vielleicht kriegt man es konditionell noch hin, vielleicht auch nicht. Aber die Zeit nehme ich mir auch gar nicht mehr. Und insofern denke ich da an die frühere Zeit gern zurück. Und das ist auch der, mit dem ich dann im August nochmal spielen darf.
Und spielt er dann auch ein Best of Five?
Nein, das werden wir nicht. Also ich denke mal, dass wir uns dann abends verabreden und den Dritten im Zweifel im Champions Tiebreak entscheiden lassen. Und früher war das so, die Schule war dann um 12:45 aus, dann ist man schnell nach Hause, hat was gegessen und um 14 oder 14:30 hat man auf dem Platz sich getroffen. Und da gab es dann kein Ende, also bis jemand gewonnen hat natürlich.
Aber ich wollte gerade fragen, also ist der dritte Satz als Match Tiebreak auch eine Option bei euch, bei eurem Duell?
Das wird dann, denke ich, so sein, ja.
Weil also ich immer mit meinem Lieblingsgegner, wo wir uns alle jedes Jahr mal ein Duell liefern wollen, da ist eigentlich Pflicht, dass wir den dritten Satz komplett ausspielen, weil das irgendwie uns besser gefällt.
Ja, manchmal hat man dann auch ein schlechtes Gewissen der Familie gegenüber und denkt sich, komm, jetzt spielt man dann nur den Champions Tiebreak, dann ist man etwas schneller wieder zu Hause. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Ich bin aber auch einen kleinen Sohn, der ist 2. Den versuche ich auch so langsam für Tennis zu begeistern, was auch schon ganz gut klappt. Er guckt manchmal zu. Wir haben jetzt angefangen, im Garten mit einem kleinen Kindertennisschläger und einem Wasserball zu spielen. Das hatte ich bei einem Nachbarn gesehen. Und das klappt ganz gut. Also die Technik ist schon fast da. Und weil man den Wasserball ja auch immer trifft, dann hat das hat der Kleine auch immer seine Erfolgserlebnisse. Und das macht richtig Spaß zuzugucken. Und ja, insofern nehme ich dann eher Rücksicht und versuche, die Matches nicht ganz so lang werden zu lassen.
Super, dann bin ich trotzdem gespannt, ob es dann vielleicht bei dir auch in zwei Sätzen reicht und du den auch den Match-Tiebreak gar nicht brauchst.
Ich hoffe.
Wenn du sonst so in deine Zukunft blickst, hat man in deinem Alter, du bist ja 2 Jahre älter als ich, hat man da noch Ziele? Also gibt es noch Sachen, die du irgendwie im Tennis unbedingt erreichen möchtest, die irgendwie nochmal nett wären? Oder ist das jetzt quasi ein dauerhaftes Hobby, was irgendwie so ja nebenher die ganze Zeit weiterläuft und einfach mal guckt, was kommt dabei heraus? So hat man auch Ziele und Träume oder darf man die überhaupt noch haben als ja mittelmäßiger Tennisspieler oder als guter Tennisspieler in dem Alter?
Also Aufstiege sind schon was Schönes. Ich weiß noch, als wir vor 3-4 Jahren das erste Mal mit der Herrenmannschaft den Aufstieg gefeiert haben. Ich glaube, das war der erste Aufstieg in der Altersklasse seit Jahren. Und da haben wir wirklich gefeiert. Das war wirklich schön. Da hat man als Team gewonnen. Und da war Tennis dann wirklich auch Mannschaftssport. Das hat richtig Spaß gemacht. Insofern, wenn man nochmal eine Klasse höher spielt und einen Aufstieg feiert, wobei auch das natürlich dann irgendwann zur Routine werden kann. Also wenn ich jetzt den FC Bayern mir angucke im Fußball und sehe, wie die sich freuen oder eben auch nicht mehr so freuen, dann wäre das nicht meins. Also ja, nochmal irgendwie aufzusteigen, wird sicherlich Spaß machen und bei der persönlichen LK, ich erzähle meiner Frau dann schon manchmal, jetzt habe ich 240 Punkte, es fehlen nur noch 10 Punkte zur LK 15. Ich glaube, das ist gerade bei mir auch der Fall. Und da so ein bisschen Jahr für Jahr zu steigen, wenn man fit bleibt. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann eben jetzt bei den 30ern spielt, da spielt man dann auch manchmal gegen etwas ältere Gegner. Und ich sehe auch bei Kollegen, die jetzt in der Herren 40 spielen und wenn man da dann noch eher so 40, 41 ist, dann hat man da auch noch den einen oder anderen Vorteil und die LKs wären eher besser. Also vielleicht mal so LK10 in die Richtung. Könnte möglich sein, wenn ich fit bleibe. Und ansonsten ist es bei mir eher so, dass ich auch total gern Tennis gucke und habe schon den Traum, mal die Australian Open live vor Ort zu sehen, vielleicht auch mal die US Open in New York. Wimbledon und French Open war ich jeweils schon mal. Das ist für mich eher so ein Traum, weil ich einfach auch dieses Profi-Tennis schon sehr, sehr cool finde.
Schaffst du es denn auch nebenbei, viel Tennis im TV zu gucken oder ist es dann mit Familie und dem ganzen anderen Zeug, was man so zu tun hat, kaum möglich?
Tagsüber, ja maximal dann am Wochenende, wenn man unter der Woche arbeitet. Aber die Grand Slam Turniere verfolge ich schon ziemlich eng. Teilweise, wenn man, ich glaube, also ich habe auch Sky, weil ich auch großer Fußballfan bin und da kann man dann teilweise ja auf mehreren Kanälen gucken und sich auch das Spiel aussuchen bei Wimbledon, welches man sehen will. Oder wenn Eurosport diesen Eurosport-Player anbietet und man da auch zwischen den Kanälen rumswitchen kann, dann nutze ich das rege und gucke mir auch das Spiel aus, das ich in diesem Moment sehen will. Manchmal dann eben auch ohne Kommentator, aber Hauptsache, um das Spiel zu sehen, weil man auch, gerade wenn man vor Ort schon mal gewesen ist, vielleicht auch noch so ein bisschen eine andere Beziehung hat, weil man Orte wiedererkennt, Plätze wiedererkennt. Und im Fernsehen sieht man ja gerade dann eher so die großen Plätze und diese kleinen Plätze, an denen man ganz, ganz dicht an den Spielern dran ist. Das macht ja eigentlich auch bei den Grand Slams, vor allem dann so in der ersten Turnierwoche, den ganz großen Reiz aus.
Hast du denn so eine Art Idol, Vorbild oder bist du Fan von irgendeinem Spieler oder einer Spielerin oder bist du so, ich würde sagen, typisch, dass du als neutraler Beobachter dir eigentlich alles anschauen kannst und vielleicht bestenfalls dich festlegen möchtest, wer von den 3 Top-Spielern der größte aller Zeiten ist bei den Herren?
Also früher habe ich gern Pete Sampras habe ich gern gesehen und eben auch seine Spiele gerne nachgespielt an der Hauswand. Habe schon auch immer viel, viel Sympathie für die deutschen Spieler gehabt und habe es immer noch. Habe jetzt sogar am Sonntag, als der Tommy Haas gegen den Dominic Thiem gespielt hat, habe ich dann auch irgendwie geschaut, wie kriegt man da jetzt einen Livestream aufs Handy, um das Spiel zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es war ja sehr beeindruckend, was der Tommy Haas da jetzt mit 42, 3 Jahre ohne ein Match, ohne ein richtiges Match auf der Profitour auf einmal wieder auf den Platz gezaubert hat. Und ich fand das sehr beeindruckend. Von daher, Tommy Haas habe ich auch immer gern gesehen und verfolgt. Und nee, ansonsten guck ich Tennis auch einfach gerne.
Weil es einfach ein schöner Sport ist, der an sich schon so eine gewisse Ästhetik hat, wenn da irgendwie zwei Leute auch sich ein einigermaßen vernünftiges Duell liefern, was ungefähr gleichwertig ist.
Ja, und wenn dann auch Emotionen reinkommen und mal eben einer, im Tennis kann es ja schon schnell gehen, dass jemand 0-2 Sätze hinten liegt und dann hat man irgendwie das Gefühl durch einen Break im dritten, gerade bei einem Grand-Slam-Turnier, da tut sich noch was, da kommt noch mal eine Wende ins Spiel, um dann vielleicht doch noch mal wieder, dass der Favorit sich durchsetzt. Das ist schon ziemlich cool und faszinierend. Ja. Und es ist einfach, wie du sagst, ästhetisch und macht Spaß zuzuschauen, vor allem, weil ja das Material, das ist ja eigentlich das Gleiche, mit dem man spielt. Die Schläger sind meistens ein bisschen schwerer. Die Profis spielen dann mit 340 Gramm und ich vielleicht mit 290 Gramm Schläger. Aber die haben die Tennisbälle, die haben die Schläger, die haben den gleichen Untergrund und die können es einfach um so viel besser. Das ist schon beeindruckend.
Ja, und eine Sache, die du auch gerade noch so ansprichst, wenn man sich einfach noch so ein Spiel anguckt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber dieses Phänomen, wenn man erstmal in diesem Match drin ist, irgendwann baut man auch Sympathien zu dem einen oder anderen Spieler auf und ist dann am Ende doch jetzt, also Fan für ein Spiel, weil man irgendwie von der Spielstory und Entwicklung sagt, okay, jetzt gönne ich aber der Person auch irgendwie den Sieg.
Ja, und das ist dann gerade, wenn man auch irgendwie die French Open im Fernsehen sieht und dann ist da ein Franzose, der vom Publikum angefeuert wird und die man vielleicht gar nicht kannte, hat eine Wildcard bekommen oder ist als Qualifikant ins Hauptfeld eingezogen. Und die dann zu erleben, das macht Spaß und dann hält man ja auch gerne zu denen.
So ist es.
Was schade ist, man sieht viel zu wenig Doppel im Fernsehen. Und das war jetzt, als dann die beiden Deutschen French Open gewonnen haben im letzten Jahr, Andreas Mies und Kevin Krawitz, die hatte ich auch in der ersten Runde damals live gesehen bei den French Open. Und das ist ja schon ziemlich spektakulär, auch da mal zuzugucken. Aber im Fernsehen spielt das ja kaum eine Rolle.
Ja, man ist irgendwie, ich bin immer so erstaunt, dass trotzdem so viele Preisgelder umgesetzt werden beim Doppel, weil es hat ja eigentlich so gut wie keine Öffentlichkeit.
Ja, stimmt, hast du recht. Wobei die Preisgelder ja schon um einiges tiefer sind als bei den Profis, als bei den Einzelspielern, aber sie sind immer noch nennenswert und wahrscheinlich kann man auch nur Leute motivieren, sich auch auf den Doppelsport zu spezialisieren, wie die Bryan-Brüder aus Amerika, die ja das seit Jahren oder fast Jahrzehnten machen. Ich glaube, die sind ja auch schon Ende 30 in etwa oder Anfang 40. Und nur so kann man ja dann auch wirklich die Doppelspezialisten da finanziell am Leben halten.
Ja, aber ja, wie gesagt, es ist spannend, dass das quasi überhaupt noch irgendwie gemacht wird, weil also vom Gefühl her würde ich sagen, wenn jetzt die Leute da sehr, sehr, sagen wir mal, kaufmännisch denken, sagen sie, okay, eigentlich, wenn es um Fernsehzuschauer und was weiß ich geht, da guckt eigentlich keiner Doppel oder wir bieten es irgendwie nicht an, weil es anscheinend auch nicht so erfolgreich ist, wie wenn irgendwie andere Spieler im Einzel zu sehen sind und ja, hält sich irgendwie und ich finde es eigentlich auch eher gut, dass es Doppel noch irgendwie auch einen gewissen Stellenwert hat, weil es ist schon ein anderer Sport, also das ist nicht zu vergleichen mit einem Einzel irgendwie, auf was man zu achten hat, wie auch die Taktiken sind und so weiter und auch wie schnell dann halt die Ballwechsel teilweise sind, da hast du halt keine langen, ewigen Grundlinienduelle, das kommt eher seltener vor, aber es ist ja trotzdem irgendwie auch Tennis und macht irgendwie auch Spaß zuzuschauen oder selbst zu spielen.
Auf jeden Fall. Und man merkt ja auch, dass da, wenn dann der eine oder andere wirklich gute Einzelspieler doppelt spielt, dass dann diejenigen, die im Einzelranking nur auf vielleicht Platz 500 oder sogar tiefer wären, im Doppel auch gegen die super Einzelspieler eine Chance haben. Und das macht, glaube ich, auch da den besonderen Reiz des Doppels aus.
Also ein Plädoyer für etwas mehr Doppel im Tennisalltag.
Auf jeden Fall.
Dann lass uns mal zu deinem Tennisalltag noch ein bisschen übergehen und wir haben zwar schon recht intensiv drüber gesprochen, aber ein paar Punkte habe ich ja doch noch, die ich ansprechen möchte. Du hast ja schon erzählt, du bist ja im recht jungen Alter im Vorstand jetzt quasi aufgerückt und oder du bist Vorstandsvorsitzender bei euch, oder?
Ja, es nennt sich erster Vorsitzender, aber ja, ist richtig.
Okay. Die grundlegende Frage ist erstmal, warum? Also ich kenne das auch bei meinem Verein so, wenn du gewisse Positionen besetzen willst fürs Ehrenamt beim Tennis, das fällt unter Umständen sehr, sehr schwer, weil die Leute haben keine Zeit, haben keinen Bock, wissen es besser, wollen es aber nicht besser machen, sondern lieber nur meckern. Das ist ja, es gibt ja genug Gründe, es nicht zu tun, aber du hast ja anscheinend genug Gründe gefunden, das zu übernehmen. Wie kam es dazu? Musste man nicht überreden? Warst du Feuer und Flamme? Ja, erzähl mal, wie du da reingerutscht bist.
Also ich bin damals tatsächlich gefragt worden von unserem damaligen Vorsitzenden, ob ich mir vorstellen könnte, das Amt zu übernehmen und habe dann nicht sofort zugesagt für das gleiche Jahr, sondern gesagt, in dem Jahr kann ich mir das vorstellen. Und deswegen haben wir wirklich auch eine gute Übergangsphase gehabt. Warum habe ich das gemacht? Weil wir als Team, und da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein, und das Team ist da wirklich extrem wichtig, weil wir gemerkt haben, wenn wir es jetzt nicht machen, dann wissen wir nicht, welche Zukunft der Verein noch hat. Weil am Ende muss es jemand machen und muss es jemand auch gut machen. Und für mich war irgendwie schon der Reiz da, dass neben dem normalen Job, in dem es dann ja wirklich immer sehr um wirtschaftliche Themen geht und Unternehmen, die möglichst erfolgreich sein sollen, auch etwas zu machen, wo es eben nicht ums Finanzielle geht und ein Ehrenamt auszuüben, für das man nichts bekommt, außer eben vielleicht soziale Anerkennung beziehungsweise eben positives Feedback und zu sehen, wenn sich so ein Verein gut entwickelt. Und dann haben wir mit ein paar Leuten gesprochen, wer könnte sich welches Amt vorstellen. Und da gibt es ja welche, die da extrem engagiert sind, aber sagen, ich möchte nicht unbedingt in der allervordersten Reihe stehen und nicht derjenige sein, der den Verein auch nach außen repräsentiert. Und ich habe aber gesagt, ich kann mir das vorstellen. Und wenn wir das als Team zusammen machen und jeder mit seiner Rolle sich identifizieren kann, Dann nehme ich auch die Rolle des Vorsitzenden an.
Und du hast gerade schon eine Sache angesprochen, das, was man vielleicht bekommt, ist positives Feedback. Also bekommst du das? Also ist diese Wertschätzung, die man sich wünscht, kommt die bei dir tatsächlich an? Weil das ist ja auch so ein bekanntes Phänomen, wenn es gut läuft, meckert niemand, und wenn es schlecht läuft, dann beschweren sich alle. Kriegst du dieses Feedback oder brauchst du es vielleicht auch gar nicht? Wie ist denn das bei dir konkret?
Ich glaube, so ein positives Feedback hat jeder gerne und kommt das oft? Boah, nee, nicht so richtig. Ich sehe dann eher so, ich freue mich immer total, wenn ein neuer Mitgliedsantrag bei uns eingeht und wir in der Datenbank sehen, dass wieder ein Mitglied mehr ist. Und ich glaube, das sind dann so die Erfolgserlebnisse, an denen man auch festmacht, dass sich was positiv bewegt, oder wenn ich auf die Anlage gefahren komme und alle 6 Plätze belegt sind. Das ist das, was mich dann so ein bisschen stolz macht. Oder wenn wir es schaffen, nochmal eine Investitionsmaßnahme, die jetzt wirklich notwendig war, weil wir auch ein bisschen Investitionsstau im Club hatten, dass wir die finanziell stemmen können. Also ich bin dann vielleicht eher so ein bisschen sachorientiert und freue mich, wenn wir Sachen nach vorne bringen können und dass jemand einmal auf die Schulter klopft und sagt, wow, toll, wie ihr das macht. Das ist sehr selten. Und ich glaube aber, wir versuchen uns als Vorstandsteam gegenseitig immer gutes Feedback zu geben, da eben auch gut miteinander umzugehen, um sich selbst wieder motivieren, das, was man macht, weiterzumachen. Und ich bin auch gar nicht, wahrscheinlich vom Zeitengagement her, nicht derjenige, der am meisten Zeit in den Club steckt. Und wir haben auch gesagt, dass es immer Zeiten gibt, in denen der eine mehr und der andere ein bisschen weniger macht. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wenn sich die Familiensituation ändert, wenn sich der Job ändert, dann kann man eben nicht jede Woche x Stunden für den Club aufwenden. Und ich habe da auch einen Vorstandskollegen, der Thorsten, der eben für Sport und Finanzen zuständig ist. Wenn ich mir anschaue, was der in den letzten 1, 2, 3 Jahren wirklich an Zeit und Herzblut und auch mit welcher Konstanz reingesteckt hat und sich selbst nicht zu schade ist, um morgens mal um 6 auf die Anlage zu fahren und die Plätze in der Sommerperiode nass zu machen, dann denke ich mir, wow, wenn wir dieses im Team nicht so machen würden, dann hätte ich als Vorsitzender, der am Ende vielleicht dann für den Verein steht, nach außen hin auch überhaupt gar keine Chance, in der Rolle so zu überleben.
Wie groß ist euer Team? Also wie viele wirken quasi aktiv im Vorstand mit?
Wir sind 5 feste Kernmitglieder für die festen Ämter und 5 Beisitzer. Und bei den Beisitzern haben wir auch die etwas älteren Mitglieder, die vorher die etwas prominenteren Rollen im Verein begleitet hatten, auch weiterhin mit an Bord, um einfach auch von den Erfahrungen zu profitieren.
Und auch den Generationenwechsel auch quasi gut rüberzubekommen, weil dieses Konfliktpotenzial ja auch, was manchmal sich so ja, ergibt, am Alt gegen Jung, würde ich es mal nennen. Das beugt man, glaube ich, damit auch ganz gut vor, weil es dann immer noch quasi die Stimme gibt, der, naja, ich will nicht sagen, dass alte Leute immer oder ältere Leute immer konservativ sind, aber das ist ja schon immer eher so, hat ja schon immer geklappt und warum müssen wir jetzt was ändern, was wir schon 10 Jahre hatten? Und da hat man auch, glaube ich, dieses, damit nimmt man so ein bisschen das Konfliktpotenzial heraus.
Ja, und man trifft natürlich dann im Laufe der Zeit auf Punkte, die der alte Vorstand anders gemacht hat. Also wenn ich so an so Sachen denke wie ein Mitglied hat Geburtstag, vielleicht sogar einen runden Geburtstag und wir schicken, wenn es dann vielleicht nochmal eine E-Mail raus oder eine WhatsApp und gratulieren. Und ich habe auch schon mal jemanden angerufen. Aber das war früher vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, alte Schule. Da ist man vielleicht als Vorsitzender auch nochmal zu der Person nach Hause gefahren und hat persönlich gratuliert. Und das sind so Sachen, die ich dann vielleicht nicht mehr mache. Und ja, du hast recht, dieser Generationenwechsel und das Einbringen von neuen Themen kann auch zu Konflikten führen. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Online-Buchungssystem für unsere Tennisplätze einzuführen. Und ich bin da auch sehr auf das Feedback gespannt, weil wir wirklich das als Hauptlösung etablieren wollen und einfach für Disziplinen sorgen wollen, dass die Leute ihren Platz vorher online buchen, damit auch eine gewisse Sicherheit da ist, dass man in dem Moment auch spielen kann, wenn man sich den Platz reserviert hat. Wir wollen das auch in der Übergangsphase so machen, dass man auch noch telefonisch buchen kann, um einfach diesen zweiten Weg zu ermöglichen. Aber da bin ich sehr gespannt, wie das ankommen wird.
Da bin ich auch gespannt, wenn du mir darüber berichten kannst, weil das ist für mich nicht ganz irrelevant, das mal zu hören, wie das bei euch läuft.
Ja, gerne. Wir haben gerade, wir entwickeln das zusammen mit einem Informatikstudenten hier aus dem Saarland und sind jetzt gerade in den letzten Testzügen dieser Version. Und als jemand, der sowas schon mal bedient hat und vielleicht aus anderen Vereinen kennt, ist das natürlich intuitiv und macht auch Spaß. Aber es wird auch Leute geben, für die das eine Einschränkung sein wird.
Aber ihr macht tatsächlich eine eigene Lösung, die ihr euch selbst strickt.
Ja, uns waren die vorgefertigten Lösungen schlichtweg zu teuer. Es gibt einige Lösungen am Markt, die sicherlich super aussehen, super funktionieren, die aber dann mit einem Betrag pro Platz und Jahr abgerechnet werden, so wie Softwareangebote natürlich oft auch verrechnet werden. Das sind ja Angebote dabei, dass man so 60, 70, 80 Euro pro Platz und Jahr bezahlt und dann im Jahr bei 6 Plätzen so an die 500 Euro bezahlt. Und wir haben uns jetzt selbst eine Lösung bauen lassen von einem, der das für einen anderen Saarländer Club auch schon gemacht hat und glauben, dass wir damit dann besser fahren.
Spannend, das ist definitiv interessant, weil das habe ich bisher so, glaube ich, auch noch nicht mitbekommen oder gehört, weil die meisten ja doch auf die kommerziellen Systeme zurückgreifen, weil ja einem halt auch viel Arbeit dabei abgenommen wird. Aber wenn ihr da jemanden habt, das ist ganz interessant zu hören.
Ja.
Ja, würdest du ein Plädoyer dafür halten, dass das überall so sein sollte, dass auch, ja, ich will nicht sagen, eine junge Leutequote im Vorstand sein sollte, aber dass man darauf irgendwie auch Wert legen sollte, achten sollte? Also ist das eine Sache, die manche Vereine in deinen Augen vielleicht sogar verschlafen, dass man das auch machen muss, um so einen Verein vielleicht auch für die Zukunft aufzustellen? Oder würdest du gar nicht so sehr vielleicht den Fokus aufs Alter legen?
Ich glaube, wichtiger ist einfach, dass man offen ist für neue Themen, offen ist für Digitalisierung, offen ist für neue Medien und dann ist es unabhängig vom Alter. Es ist natürlich aber auch so, dass man dann im etwas jüngeren Alter eben diesen Themen offener gegenübersteht und ich glaube, viele Vereine würden sich wünschen, dass der Vorstand etwas jünger wäre und das sagen auch viele Vereine und wenn man irgendwelche Artikel in den Medien liest über Ehrenamt, dann wird ja oft kritisch hinterfragt, warum so wenige junge Menschen sich für die Themen engagieren. Es ist also, glaube ich, eher vielleicht manchmal der Mangel an Freiwilligen und nicht, dass Vorstände da verschlossen wären und sich nicht wünschen würden, dass junge Leute dazukommen.
Ist das Problem vielleicht, dass das Konstrukt Verein irgendwie unattraktiv geworden ist in der heutigen Zeit, dass das irgendwie ein bisschen so ja, althergebracht herkommt und gar nicht mehr so ja, zur Lebensrealität der Leute passt? Ist das vielleicht so das Hauptproblem, warum man dann auch so große Probleme hat, ja, Nachwuchs zu finden für solche Ehrenämter?
Ich finde Vereine immer noch attraktiv. Man trifft auf Menschen, die das gleiche Hobby haben, bei uns jetzt im Fall Tennis. Und man hat dadurch natürlich auch viele Anknüpfungspunkte, Gesprächspunkte, wenn man mit den Leuten spricht. Insofern finde ich Vereine toll. Und wenn ich jetzt fürs Saarland spreche, hier gibt es extrem viele Vereine. Und ich glaube, die Quote derer, die in Vereinen tätig sind, ist höher als in anderen Bundesländern. Vielleicht hängen die gerne mehr zusammen und verbringen mehr Zeit miteinander. Ich kann nicht feststellen, dass das Interesse an Vereinen weniger wird. Aber vielleicht eben sagt am Ende jeder, ja, ich habe ja auch privat schon viel um die Ohren und diese Verdichtung des Lebens hat wahrscheinlich zugenommen und Belastung durch Beruf und man hat natürlich auch viel Ablenkung durch Handy, soziale Medien etc. und sagt sich dann, ah, nicht, jetzt nicht noch ein Thema. Aber wie ich auch schon eingangs sagte, es muss jemand machen, ansonsten hat so ein Verein auch keine Chance, nachhaltig dann eine gute Zukunft zu haben.
Ja, also
kann ich dich auch nur ermuntern, das in deinem Verein zu machen. Du hörst jetzt ja auch so viel aus anderen Vereinen, davon kann dein Verein ja auch nur profitieren.
Ja, also das ist auch gerade mein Gefühl, weil ich ja wirklich eine ganze Menge Input immer so bekomme und denke, Mensch, stimmt, daran könntest du auch mal bei uns denken. Also das ist, vielleicht nehme ich das ja auch zusätzlich noch mit, neben den ganzen spannenden Geschichten, die ich hier von den Leuten so mitbekomme. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir entweder oder spielen?
Gerne.
Dann machen wir das auch noch, das altbekannte Format, 5 Fragen. Und wenn wir dazu ja noch ein bisschen mehr erzählen müssen, musst du nicht nur die Antwort geben, sondern sie vielleicht auch noch begründen. Fangen wir an mit der ersten Frage. Herren oder Herren 30?
Herren 30.
Willst du das begründen?
Ich spiele beides gerne, aber ich muss ja eine Antwort geben. Die Siegchancen bei den Herren 30 sind etwas höher als bei den Aktiven, aber ich habe auch kein Problem damit, mal gegen den 14-, 15-, 16-Jährigen zu spielen. Für mich ist da der sportliche Reiz genauso da. Insofern hat vielleicht Herren 30 knapp die Nase vorn.
Tennisliteratur oder Tennisfilm?
Tennisfilm. Ich lese aber auch Tennisbücher. Beides.
Kannst du zu jeder Kategorie eine Sache empfehlen, wenn ich dich jetzt nach Frage nach der interessantesten Tennisliteratur, egal auch welches Genre, was würdest du mir zuerst sagen, was ich zuerst lesen sollte?
Beim Tennisbuch, ich habe damals die Biografie von Federer gelesen. Ich habe die von Andrew Agassi zu Hause, habe ich aber noch nicht gelesen, obwohl sie sehr gut sein soll. Und meine Frau hat mir neulich noch ein Tennis gespielt von einem, der mal das Ziel hatte, ich glaube, einen Weltranglistenpunkt oder so zu holen. Ich habe jetzt gerade weder Autor noch Titel des Buches im Kopf, aber das war so der Traum, einmal in der Rangliste aufzutauchen und Punkte zu sammeln. Das ist das Nächste, was ich lesen werde.
Das klingt nach einer Sache, die ich gerne podcastmäßig begleitet hätte, weil das ist, glaube ich, das klingt nach einer unterhaltsamen Geschichte, wenn man das versucht. Tennisfilm, hast du da eine Empfehlung, die du sofort raushauen würdest?
Also so viele ernstzunehmende gibt es da, glaube ich, gar nicht, oder? Den letzten, den ich gesehen habe, war der über Björn Borg. Also Borg hieß der, glaube ich. Ne? Fand ich sehenswert.
Okay. Dann nächste Frage. Vorstand für 150 Mitglieder oder für 500 Mitglieder?
Schwierige Frage, weil ich immer in großen Unternehmen gearbeitet habe, fände ich 500 auch reizvoll. Dafür bräuchte ich aber, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Deswegen lieber unseren jetzigen Verein, der 165 Mitglieder hat, auf 200 Mitglieder zu bringen im nächsten Schritt.
Super. Dann ein Klassiker. Ass oder Doppelfeder?
Lieber Ass.
Und was passiert in der Wirklichkeit?
Asse halten sich in Grenzen. Ne? Wahrscheinlich ist die Häufigkeit von Doppelfehlern höher, wobei sie nicht allzu hoch ist bei mir.
Dann die letzte Frage. 12 Grad und Wind, lange oder kurze Hose?
Es muss viel passieren, dass ich bei den Temperaturen auf den Platz gehe. Also das kann wirklich nur ein Medenspiel sein. Ich bin schon jemand, der gerne spielt, wenn es warm ist und wenn man schwitzt und wenn es wirklich anstrengend ist. Insofern kann das nur ein Punktspiel sein, aber ich würde dann mit kurzer Hose und vielleicht einer Tennisjacke spielen.
Ja, ich glaube, das ist auch das Standard-Outfit. Man sieht es ja ganz, ganz selten, dass Leute mit einer langen Hose irgendwie auf den Platz kommen. Und ich habe eine, aber die benutze ich eigentlich auch nicht. Die benutze ich vielleicht, wenn ich mich danach irgendwie was Warmes überziehen möchte, aber auf dem Platz eigentlich eher nicht.
Ja, finde ich auch.
Super, Sven, dann wäre ich soweit am Ende und die Hörerinnen und Hörer wissen es ja nicht, aber die technischen Probleme, die sich hier durchgezogen haben, waren für mich echt ein bisschen fordernd, aber ich habe es, glaube ich, oder wir beide haben das ja einigermaßen gut über die Bühne gebracht und so bleibt dir jetzt noch quasi die Möglichkeit, nochmal irgendeine Sache loszuwerden, die du schon immer mal loswerden wolltest in einem Tennis-Podcast.
Ja, wir verschweigen ja auch mal, wer die technischen Probleme hatte an dieser Stelle, denke ich. So fair sollten wir gegeneinander sein. Ich glaube, wenn jemand mal die Chance hat, irgendwie ein Grand-Slam-Turnier live zu sehen, mal nach London zu fliegen und irgendwie ein, zwei Tage Wimbledon-Luft zu schnuppern, dann ist das ein sehr cooles Erlebnis. Das kann ich nur empfehlen. Ansonsten, Tennis macht Spaß, ist ein cooler Sport und das ist das, weswegen wir das machen, weswegen es deinen Podcast gibt, weswegen es Menschen gibt, die diesem Podcast zuhören und ja, vielleicht machst du ja irgendwann mal ein LK-Turnier mit allen und lädst alle Protagonisten deiner Podcast-Serie ein und man lernt mal die Gesichter und Menschen hinter den Stimmen kennen. Das wäre auch eine coole Sache.
Das ist ja der große Plan, der hier schon öfters mal aufgekommen ist und es wird irgendwann passieren, da gehe ich fest
von. Ja, du kommst nicht mehr drum herum.
Nee, ich glaube nicht.
Wir erwarten das von dir.
Gut, Sven, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann würde ich sagen, ja, wenn ich mal dann demnächst vielleicht in Saarbrücken bin, dann spielen wir auf jeden Fall mal gegeneinander und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Danke, alles Gute für dich.
Danke, ciao.
Tschüss.
Das war Kleines Tennis.